Sie hören Kontrafunk aktuell. Vor mehr als 3 Jahren begann Russland in der Ukraine einen Krieg. Seither toben nicht nur erbitterte Gefechte auf den Schlachtfeldern, sondern auch ein ebenso erbitterter Krieg um die Deutungshoheit. Denn es geht nicht nur um die Frage, ob es ein völkerrechtswidriger Krieg ist, sondern ob es ein unprovozierter Krieg ist. Der transatlantische Westen ist bemüht, seine Sicht in der öffentlichen Debatte durchzusetzen, wonach er keine Verantwortung für diesen Krieg trägt. Russland wiederum beharrt auf seiner Sichtweise, dass es vom Westen über Jahre betrogen und systematisch provoziert wurde. Informationen in Russland selbst zu bekommen, ist nicht unbedingt einfach, denn als westlicher Journalist nach Moskau zu reisen, ist in diesen Tagen kein leichtes Unterfangen, weil man gewisse Umwege und Zeit in Kauf nehmen muss. Unser nächster Gesprächspartner hat sich davon nicht abschrecken lassen. Die in Ungarn geborene freie Journalistin und Übersetzerin Eva Peli hat in Moskau studiert und war vor kurzem dahin gereist, um sich vor Ort ein Bild zu machen, wie die Atmosphäre ist, hat mit russischen Experten gesprochen. Herzlich willkommen, Frau Peli.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Peli, Sie sind nicht zum ersten Mal in Moskau gewesen. Haben Sie jetzt einen Unterschied zu früheren Reisen dorthin feststellen können? Also merkt man, wenn man in Moskau ist, dass sich das Land seit mehr als 3 Jahren in einem Krieg befindet?
Ich bin jetzt in den letzten 1,5 Jahren zum 3. Mal in Russland gewesen, in St. Petersburg. Das war 24 im Mai und dieses Jahr ebenfalls im Mai und jetzt im Oktober 2 Wochen in Moskau. Davor sehr lange, über 20 Jahre, war ich nicht in Moskau. Also deswegen war es eine spannende Reise für mich, wo ich selber natürlich den Zustand überhaupt des Lebens von russischen Menschen spüren wollte. Und bei dieser Reise muss ich sagen, dass ich in Moskau den Vergleich mit den vorherigen 2 Reisen am wenigsten gespürt habe. Bei den 2 Reisen im Mai, das war natürlich eine andere Situation, weil wir zum 9. Mai hingefahren sind. Und dann waren diese Städte natürlich vollkommen vorbereitet und beschäftigt mit den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges. Diesmal haben wir aber den Alltag erlebt. Also die Plakate mit den Soldaten hielten sich in Grenzen, aber man sieht hier und da, das Leben in Moskau, ich könnte sagen, man erlebt vollkommene Normalität. Das ist eine perfekt funktionierende Megapolis, eine Riesenstadt mit etwa 13 Millionen Einwohnern, wo die Metro in 1-Minute-Takt fährt, reibungslos. In 2 Wochen haben wir ein einziges Mal technisches Problem in der Metro erlebt. Das wurde aber auch innerhalb von 1-2 Minuten mal gelöst. Also die Stadt funktioniert perfekt. Es gibt natürlich die Werbungen für die Kontraktsoldaten, hauptsächlich im Metro, manchmal in Supermärkten, am Schaufenster. Dann, wenn man ins Gespräch kommt mit den Menschen, dann natürlich ist das Thema überall da. Das beschäftigt die Menschen sehr und sie sprechen auch darüber. Also das war auch ein bisschen der Unterschied zwischen der Reise im Mai nach St. Petersburg und jetzt. Vor 1 Jahr hatte ich noch oft diese Hürde gespürt bei den Menschen, dass sie, wenn es um politische Themen ging, nicht darüber sprechen wollten. Jetzt merke ich das eigentlich kaum. Also die Leute sind sehr aufgeschlossen, sehr neugierig. Sie wollen selber sprechen, aber auch uns hören, wie wir die Situation sehen.
Und was hatten Sie für einen Eindruck? Wird die Debatte, die ja gerade hier in Deutschland ganz heftig und ganz leidenschaftlich geführt wird und wo man den Eindruck gewinnt, dass Deutschland versucht, praktisch alle Brücken zu Russland zu kappen, nimmt man das in Russland auch so wahr? Wie diskutiert man das, dass Deutschland irgendwie die Beziehung ja nicht beenden will, aber quasi auf Null setzen will?
Das wird sehr stark wahrgenommen. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, nehmen das mit Unverständnis auf. Also sie sind erstaunt, wie das möglich sein kann, machen aber einen ganz klaren Unterschied zwischen Politik, Politiker und einfachen Menschen. Also das ist erstaunlich wirklich. Wir haben da wirklich nur positive Eindrücke erhalten uns gegenüber als Menschen aus Deutschland. Ich bin zwar aus Ungarn, aber ich lebe in Deutschland, deswegen zähle ich mich jetzt in diesem Fall zu den deutschen Journalisten. Die sind sehr offen, sehr freundlich. Sie freuen sich über jeden Kontakt aus dem Westen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie vielleicht darauf hoffen, dass die Politik sich irgendwie ändert und dann wird alles wieder gut. Dass das irgendwie nicht wahr sein kann, dass das so ist. Also es sind viele Menschen, also auch in meinem Umkreis, mit denen ich in Kontakt bin, die sehr gerne auch früher in den Westen gereist sind, Urlaub in unterschiedlichen West- und südeuropäischen Ländern gemacht haben. Sie würden das gerne weitermachen, aber sie sagen, dass jetzt die bürokratischen Hürden so groß sind, dass es fast unmöglich ist, für die Menschen aus Russland herzukommen. Andererseits, sie würden selbst diese Erniedrigung gar nicht antun.
Ist es schwierig, mit normalen russischen Menschen auf der Straße oder im Restaurant oder im Supermarkt oder so ins Gespräch zu kommen? Und ist man dann tatsächlich sofort im Gesprächsstoff Krieg oder geht das anders?
Es ist nicht schwierig. Die sind, wie ich gesagt habe, sehr aufgeschlossen. Also beim Thema Krieg, also einfach so im Supermarkt würde ich jetzt nicht gleich mit diesem Thema kommen. Das Klassische natürlich mit Taxifahrern. Ja. Ein Beispiel, wo wir 20 Minuten Taxifahrt hatten in Moskau, gleich nachdem wir eingestiegen sind, dann wurden gefragt, was wir machen. Da habe ich gesagt, wir sind Journalisten. Da kam gleich die Frage, wie wir die Situation sehen. Aber zum Beispiel in diesem konkreten Fall, der Taxifahrer war sehr erpicht darauf, von uns auf Informationen zu hören, unsere Meinung zu hören. Und er war nicht einer, der die Regierungspolitik unterstützt. Trotzdem war er sehr offen.
Sie haben Ihren Aufenthalt auch dazu genutzt, mit russischen Politikwissenschaftlern von Rang zu sprechen, wie etwa Dmitri Trenin oder Sergei Karaganov, die hier im Westen durchaus bekannt sind, aber in den Mainstream-Medien kaum Erwähnung finden. Wie schwierig war es, die Gespräche zu organisieren und welchen Eindruck hatten Sie von Ihren Gesprächspartnern?
Das war ein wichtiges Ziel der Reise, auch Interviews zu führen mit den erwähnten Politikwissenschaftlern und mit anderen auch. Wie schwierig das war. Also meine Situation ist ein bisschen vorteilhaft dadurch, dass ich seit einigen Jahren mich mit der Region, also Mittelosteuropa, Russland, Ungarn beschäftige. Und mit Dmitri Trenin arbeite ich schon längere Zeit. Also ich habe mit ihm schon mehrere Interviews geführt, allerdings immer auf Distanz. Das war das erste Mal, dass ich ihn persönlich kennengelernt habe. Dadurch aber, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben, war die Vereinbarung des Termins jetzt nicht so unheimlich schwer. Ein Restrisiko war natürlich da. Ich hatte mit ihm auch im Mai schon einen Termin vereinbart. Da hat er aber aus Krankheitsgründen abgesagt. Also ich war gespannt, ob das jetzt zustande kommt. Und ähnlich war das mit Sergei Karaganov. Sergei Karaganov ist ein Kollege von Dmitri Trenin. Und da ich auch indirekt mit seinen Arbeiten beschäftigt habe, glaube ich, da hatte ich auch einen guten Punkt bei der Vereinbarung der Termine. Außerdem denke ich, dass ich Vorteile dadurch habe, dass ich aus Ungarn komme und Ungarn sieht Russland anders als die anderen EU-Länder. Also das könnte auch eine Rolle spielen. Und ich denke schon, weil ich die meisten Gespräche auf Russisch geführt habe, dass das ein bisschen geschätzt wird.
Ich gehe mal fest davon aus, dass die Sichtweisen von Politikwissenschaftlern sich so ein bisschen unterscheiden vom Normalbürger. Aber waren da sehr deutliche Unterschiede zu spüren in der Einschätzung des Krieges, in der Einschätzung der Beziehungen Russlands zum Westen, speziell auch zu Deutschland? Wie sehen das Leute wie Trenin oder Karaganov? Besonders letzterer ist ja so ein bisschen aufgefallen in letzter Zeit mit ziemlich harten Wortmeldungen.
Sergei Karaganov gilt auch unter russischen Politikwissenschaftlern als der Provokateur. Und wie wir das von Wladyslaw Belov mal gehört haben, er hat Verständnis dafür, dass Karaganov als Provokateur auftritt. Das ist sozusagen seine Taktik, jetzt überhaupt irgendwie noch auf die westlichen Meinungsbilder irgendwie zu wirken. Also mein Eindruck war, dass das so ein fast verzweifelter Versuch mal irgendwie noch vor allem mit der europäischen Seite zu sprechen. Mein Gesamteindruck nach diesen beiden Gesprächen, nach dem Gespräch mit Karaganov und Trenin, Für mich war es natürlich eine sehr schwierige Situation, weil ich weiß, welche Einstellung sie zu Europa haben. Und wir sind hier in Europa. Also vor Ort, das mir anzuhören, war ein harter Tobak, muss ich sagen. Bei beiden ist es sehr spürbar, dass sie diese Abkehr vom Westen ernst meinen. Und sie betonen, dass die gemeinsame Geschichte Russlands mit Europa, also das 300 Jahre gedauert hat, das jetzt tatsächlich zu Ende geht. Und hier muss Russland einen Schluss ziehen.
Sie haben jetzt gerade zu erkennen gegeben, dass die beiden Gesprächspartner Trinin und Karaganov bestätigt haben, das, was hier im Westen auch immer wieder diskutiert wird, dass Russland bereits begonnen hat, sich vom Westen zu lösen und sich mehr Richtung China, mehr nach Zentralasien, überhaupt Asien orientiert. Die beiden haben das bestätigt, dass das eine offenkundige Tatsache, eine offenkundige neue Strategieausrichtung der russischen Politik ist, ja?
Ja, das haben sie bestätigt, ja. Das Gesamtbild ist ein bisschen widersprüchlich. Einerseits sagt Karaganov, die Zukunft von Russland ist nicht Richtung Europa, sondern Richtung Osten. Wobei Osten bedeutet für Russland nicht China. Ja, also mit China hat das Land jetzt sehr gute Beziehungen und sie wollen das auch weiter pflegen. Aber er unterstreicht schon, dass die chinesische Kultur unterscheidet sich im Wesentlichen von der russischen Kultur. Also die Zukunft von Russland sieht er in Sibirien vor allem. Und diese Orientierung Richtung Osten und Süden ist wichtig. Aber diese Essenz von Russland, er hat das irgendwie so formuliert, die beste Seite von Russland ist in Sibirien. Da gibt es ernsthafte Forschungsprojekte, die er leitet und wozu er mehrere Arbeiten veröffentlicht, regelmäßig diese Zivilisation von Russland. Dazu arbeitet er auch an neuer Ideologie von Russland, damit diese Abkehr von dieser langen Geschichte Russlands mit Europa irgendwie begründet wird und den Menschen das schmackhaft gemacht wird, dass sie sich nach Osten orientieren. Trinin sagt mehr oder weniger das, was Karaganov auch sagt, nur ein bisschen abgemildert. Trinin findet auch die Geschichte mit Europa, das ist eine abgeschlossene Sache. Da sagt er auch, jetzt hat Russland viel mehr Zeit, die frei geworden ist dafür, dass sie sich nach Osten und Richtung Asien, Afrika orientieren. Was Russland in den letzten Jahrzehnten sehr stark vernachlässigt hat.
Ich komme mal zurück auf das geplante Gipfeltreffen Trump-Putin in Budapest. Wie wurde das aufgenommen? Ist das gescheitert, weil der Westen das sabotiert hat oder wie wurde das diskutiert in Russland?
Für russische Menschen war das von Anfang an klar, wenn so ein Plan kommt, dass das von den inoffiziellen Koalitionen zum Beispiel in Europa angefeindet wird und alles Mögliche gemacht wird, dass das nicht zustande kommt. Belov, er hat betont, und wenn ich mich nicht irre, Trinin auch, dass unabhängig vom Resultat, unabhängig davon, ob dieses Treffen jetzt stattfindet oder später, das ist auf jeden Fall schon ein Erfolg, dass das überhaupt dazu kommt, dass das in Frage kommt und auch der Ort, dass das Budapest ist, ist auf jeden Fall für Russland ein Erfolg.
Der Ukraine gelingen ja immer wieder auch Schläge ins russische Hinterland, wird ja hier groß gemeldet dann in westlichen Medien. Auch Moskau wird ja regelmäßig angegriffen. Spürt man das auch als Moskau-Besucher? Sieht man irgendwie Verteidigungsanlagen oder hört man Sirenen oder kriegt man etwas von möglicherweise ukrainischen Drohnen mit?
Also jetzt in dieser Aufenthalt haben wir nichts mitbekommen. Von einem Bekannten, der in der Nähe von Moskau, in Selenograd, also eine Stunde von Moskau, lebt. Das wurde vor einigen Monaten, also eine Waffenfabrik da, mit Drohnen attackiert. Er hat uns erzählt, dass in den letzten 2 Monaten ist das viel, viel seltener in Moskau und Umgebung geworden ist. Also er hat gesagt, es ist ruhig geworden.
Wie wird in Russland über den Ukraine-Krieg gedacht und diskutiert? Wir sprachen darüber mit der in Ungarn geborenen freien Journalistin und Übersetzerin Eva Peli, die in Moskau studiert hat, aber seit Jahren in Deutschland lebt und arbeitet und vor kurzem wieder in Moskau war und dort auch Gespräche mit einflussreichen russischen Politikwissenschaftlern führen konnte. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Peli.
Vielen Dank für die Einladung.